Dann machen wir mal weiter mit der Relativitätstheorie. Die relativistische Ja, das hatten wir ja letztes Mal am Dienstag gesehen, wenn man jetzt hier versucht oder untersucht, wie die Maxwell-Gleichung, also die Gleichungen für das elektromagnetische Feld, wie die sich unter Galilei-Transformationen verhalten, also Wechsel von Inertialsystem Sigma zu Inertialsystem Sigma Strich. Also Inertialsystem, das waren die, wo ein Massenpunkt, der keine Kräfte oder auf den keine Kräfte wirken, sich geradlinig gleichförmig bewegt. Und dann kann man natürlich sehen, wenn ich ein Inertialsystem Sigma Strich habe, dass ich gegen ein System Sigma, das auch, ja, nee, andersrum, ein System Sigma Strich, das sich gegen ein Inertialsystem gleichförmig bewegt, also mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, habe ich wieder ein Inertialsystem. Ja, mit Geschwindigkeit V. Ja, und da hatten wir halt gesehen beim Galilei Newton. Ja, da hatten wir diesen absoluten Raum und die absolute Zeit. Ja, da ändert sich die Zeit gar nicht. Ja, und ich kann höchstens den Zeitanfang verschieben, aber ich lege den der Einfachheit halber zusammen. Also der Beobachter, die haben ihre Uhren ein für alle Mal synchronisiert und messen alles mit derselben Zeit. Also so wie wir einigen uns hier auf unsere mitteleuropäische Zeit. Und na gut, wenn ich irgendwie einen Ortsvektor von einem Massenpunkt habe, dann ist die Transformation vom einen System ins andere halt einfach x minus v mal t. Und dann kann man sich klar machen, Newtonsches Bewegungsgesetz, also m mal x Punkt Punkt ist dann m mal x Punkt Punkt Strich. Also mit anderen Worten, wenn ich die Kraft messe im ungestrichenen Inertialsystem, dann ist die gleich der Kraft im gestrichenen. Ja, das heißt m Strich gleich M und F Strich gleich F. Gut, aber das sind Galilei-Trans, ein Galilei-Boost ist das genauer gesagt. Also Boost ist immer eine Trafo, wo ich die Achsen von den beiden Bezugssystemen parallel lasse, also das gleiche Basissystem wähle. Und einfach nur mit einer Geschwindigkeit V, muss natürlich konst sein, also keine zeitabhängige Geschwindigkeit. Und dann nennt sich das ein Boost. Und halt hier für Newton, Newtonsche Mechanik, ist es halt ein Galilei-Boost. Und das ganze Ding nennt man dann Galilei-Transformation. Und jetzt haben wir aber gemerkt, dass passt nicht mit der Elektrodynamik. Also in der E-Dynamik wenn ich da verlange, wenn ich da sage, dass alle Inertialsysteme gleichberechtigt sind, das heißt, in jedem Inertialsystem sehen die Maxwell-Gleichungen gleich aus, dann ist das ein Widerspruch zu dieser Galilei-Trafo, weil ja, da würde, wenn ich irgendwie eine Lichtquelle im einen Bezugssystem habe und da eine Lichtgeschwindigkeit c habe, dann müsste ich in Sigma Strich eine Lichtgeschwindigkeit c minus v haben. Aber das widerspricht den Maxwell-Gleichungen dann im gestrichenen System. Ja. Das heißt jetzt, und da, also da, wie gesagt, da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, es gibt ein Inertialsystem, das irgendwie besonders ausgezeichnet ist. Hat man sich so ein Äther vorgestellt und dann gesagt, das Äther-Ruh-System, das ist das bevorzugte Bezugssystem, aber dann hat man halt probiert, die Schlussfolgerungen daraus nachzuweisen. Da müsste man irgendwie nachweisen können, dass sich da irgendwas gegen diesen Äther bewegt, das kann man aber nicht. Ja? Und jetzt hat aber der Einstein den Spieß umgedreht und gesagt, na gut, ich muss mir halt einfach irgendwie neue Transformationen überlegen. Ja, der hat gesagt, einerseits beobachten, also wenn ich mit dem Auto oder mit dem Zug fahre oder mit dem Flugzeug fliege, funktionieren meine ganzen Elektrogeräte genauso wie irgendwie auf der ruhenden Erde. Also scheint die Elektrodynamik doch ziemlich gut unabhängig vom Bezugssystem zu sein, zumindest in, was Inertialsystem betrifft. Ja, und dann hat der Einstein gesagt, na gut, das behalte ich mal bei. Also wie in Newton'scher Physik. Aber ich repariere mal diese Diskrepanz mit der Lichtgeschwindigkeit, indem ich einfach sage, naja, die Lichtgeschwindigkeit ist unabhängig von Geschwindigkeit der Lichtquelle in Inertialsystemen immer gleich ja, und diese Vakuumlicht, also natürlich, ich guck nur im Vakuum, ja, weil in Materie wissen Sie ja wahrscheinlich noch, da gibt es dann so einen Brechungsindex und da wird die Lichtgeschwindigkeit kleiner im Allgemeinen in Materie. C durch N und daher kommen dann so Sachen wie Brechung. Ja. Also im Vakuum. Naja gut, jetzt sieht das erstmal aus, dann, dass irgendwie so kann es nicht funktionieren, ja, weil so würden sich Geschwindigkeiten einfach vektoriell addieren. Also muss es eine, also die entsprechende Trafo oder Boost, der muss, und das ist jetzt der große Witz gegenüber der Newton'schen Mechanik, ein Boost muss demnach auch die Zeit mit transformieren. Ja, ich habe jetzt keine absolute Zeit mehr, sondern die wird abhängig vom Bezugssystem. Und jetzt, wie kriege ich das jetzt zusammen? Ja, da mache ich ein Gedankenexperiment, also Herleitung. Ich muss irgendwie dieses hier, diese Einschränkung da für die Lichtausbreitung, die muss ich ja irgendwie jetzt mitverarbeiten. Also erstmal ist klar, Inertialsystem Sigma nach Inertialsystem Sigma Strich. Ja, da muss alle freien Massenpunkte müssen sich nach wie vor gleichförmig bewegen. Das heißt, freier Massenpunkt für den muss aus x gleich x0 plus, das nenne ich mal uv, soll die Relativgeschwindigkeit der Inertialsysteme sein. Also das hier gilt in dem einen Inertialsystem. Und wenn das Sigma-Strich auch ein Inertialsystem ist, dann muss das genau dieselbe Gleichung erfüllen von der Form her. Und die Frage ist halt, wie ändern sich diese Koordinaten hier? Und es muss ich auf jeden Fall die Zeit mit transformieren, weil sonst kriege ich nie dieses zweite Postulat erfüllt. Aber daraus folgt schon mal, wenn ich jetzt sage, dass ich Sigma Strich mit Geschwindigkeit v in x-Richtung bewegt, oder alt 1, ja, dann muss ich behalte aber meine räumlichen Basisvektoren, die behalte ich bei. Und dann kann ja eigentlich nur, und jetzt schreibe ich schon das in der Schreibweise, die wir jetzt brauchen. Wir brauchen nämlich jetzt obere und untere Indizes demnächst. Warum, werden Sie gleich sehen. Ja, also wenn ich hier diese linearen Bewegungsgesetze hier linear in der Zeit, wenn aus dem das folgen soll, ist schon mal naheliegend, dass das hier irgendeine Transformation, eine lineare Transformation zwischen Zeiten und, ich schreibe es mal andersrum hin, und es bietet sich jetzt an, statt der Zeit immer c mal t zu nehmen. Ja, dann misst man Längen und Zeiten in der gleichen Einheit, nämlich in Meter. Ja, da kann ich eine Zeit messen, indem ich sage, wie weit ist das Licht in dieser Zeit gekommen. Ja, jetzt, klar, jetzt wenn aus dem hier, dass es linear ist in der Zeit, das hier auch linear sein muss, muss die Trafo zwischen t und x1, die muss linear sein. Ja, aber die Zeit ändert sich, also es ist eine ganz allgemeine Wie nennen wir die A1, A2? Plus. Ja, also ich muss irgendeine lineare Trafo haben. Und na gut, wenn ich sage, es bewegt sich das Sigma gegen Sigma, das Sigma Strich gegen Sigma mit einer Geschwindigkeit in x-Richtung, dann ändern sich die Koordinaten für y und z nicht. Also x2 und x3 werden überhaupt nicht transformiert. Und jetzt muss ich aber schaffen, dass ich diese Transformation, also diese Matrix A1, A2, A3, A4, die muss ich jetzt irgendwie so bestimmen, dieses zweite Postulat von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit erfüllt ist. Und dazu machen wir ein Gedankenexperiment. Also wir machen mal hier eine punktförmige Lichtquelle. Und dann sagen wir mal, ich nehme eine Taschenlampe und knipse die mal für eine ganz kurze Zeit an. Und dann hat man hier also bei t gleich 0 läuft die hier los. Und jetzt ist halt die Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen gleich. Ja, Ja, also da der Abstand, der Kugelradius von so einem Lichtpuls, der ist immer halt c mal t, wenn der beim Ursprung losläuft, zur Zeit t gleich 0. Und das kann ich aber schreiben ein bisschen bequemer als c mal t Quadrat minus, ja, der räumliche Abstand ist natürlich einfach meine kartesischen Koordinaten zum Quadrat gleich 0. Ja, das ist halt in Sigma. Ne? Und jetzt kommt der Witz, jetzt gehe ich in Sigma Strich. Ja, wenn in Sigma die Lichtquelle ruht, dann bewegt sie sich in Sigma Strich in die negative x-Strich-Richtung. Und ja, aber die Lichtgeschwindigkeit ist immer noch c. Ja, das heißt, es muss gelten c mal t', muss dieselbe Gleichung im gestrichenen System gelten. Ja, weil halt die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von dem von der Geschwindigkeit der Lichtquelle immer c ist. Ja gut, und jetzt muss ich das und das zusammenbringen irgendwie. Ja. Jetzt muss ich gucken. Ja, genau, das ist nämlich jetzt der Witz. Wenn Sie sich das angucken, das sieht fast aus wie ein Skalarprodukt in einem vierdimensionalen Vektorraum. Ja, und die Dinger, das benutzt man auch jetzt. Also man definiert sich jetzt hier Vektorkomponenten. Und das Ding ist nicht irgendwie x hoch μ, das ist keine Potenz, das ist einfach ein Index, den ich oben hinschreibe. Warum mich das so kompliziert macht mit oben Indizes und unten Indizes, wird hoffentlich sofort klar. Und jetzt sieht das fast aus wie ein Skalarprodukt von so einem Vektor mit sich selber, nur dass hier ein Minus steht. Also definiere ich mir ein Produkt, ja, und das μ, das zähle ich von 0, 1, 2, 3. Ja, weil das ja, weil x1, x2, x3, das ist einfach mein ganz normaler, das kann ich auch noch so schreiben, das x0, das setze ich c mal t und hier halt meine drei räumlichen Komponenten. Also das x0 ist c mal t. Und jetzt kann ich das hier, das ist eine Bilinearform, ja, die kann ich für irgendwelche Vierervektoren so eine Bilinearform, die kann ich schreiben, immer halt irgendwie als eine Matrix. Eta mü nü, x mü y nü, und immer wenn doppelte Indizes auftauchen, dann wird summiert von 0 bis, also doppelt auftauchen, doppelt vorkommende Indizes ja, wenn ich über die wird summiert. In dem Fall ist es μ und ν, ne? von 0 bis 3 immer. Und naja, das kann ich aber jetzt auch als Matrix-Vektorprodukt schreiben. Das ist so was Eta mü nü y nü. Das ist offenbar wie so ein Matrix-Vektorprodukt, wenn ich das als Spalte schreibe, das y. Ja, also das kann ich schon mal schreiben als eine Matrix mal y Vektor. Hallo?
Ist, bin ich bei der theoretischen Physik 5?
Nein, bei der Lehramtlertheorie 3.
Trotzdem habe ich wünsche noch 3.
Klar. Und jetzt den Index muss ich unten, Sie werden es gleich verstehen, also das ist wichtig. Die Indizes, es muss immer ein Index, wenn ich doppelt aufdrehende Indizes habe, muss immer einer unten und einer oben stehen. Das kommt gleich noch, wozu das gut ist. Naja gut, aber das kann ich jetzt schreiben. Ja, dann nehme ich x transponiert von links mal die Matrix Eta mal y. Ja, können Sie sich überzeugen, wenn Sie das, oder wir machen es schnell? Ja, weiß ich nicht. Nee, nicht so viel Schreiberei. Aber jedenfalls will ich haben für x y gleich x. Da will ich haben, dass das genauso aussieht. Und dann sehe ich, was das Eta sein muss. Ja, das Eta muss diagonal sein. Schreiben wir es mal hin. Ja, und jetzt muss das Eta, ich sage es einfach, das muss einfach auf der Diagonalen 1 minus 1 minus 1 minus 1 haben und sonst 0. Und hier steht halt nochmal derselbe Vektor. Und dann sehen Sie ja gleich, was passiert. Ja, weil jetzt ist das super leicht auszumultiplizieren. Ja, jetzt multiplizieren wir mal das aus. Ja, das ist ja immer hier das. Oder ich schreibe nochmal hier ausführlich hin. Machen wir ordentlich. Also, es ist fast eine Einheitsmatrix, nur dass die hier halt den einen Index plus 1 hat und hier die anderen minus. Ja, wenn überall plus 1 stünde, hätte ich ein normales Skalarprodukt halt in einem vierdimensionalen euklidischen Vektorraum. Aber hier habe ich halt diese Minusse. Na gut. Also das xt schreibe ich nochmal hin. Ja, und was da rauskommt, es ist eine Spalte wieder. Ja, einmal das gibt x0 plus alles mit 0 gibt gar nichts. Also das x0, da passiert nichts, weil da steht halt auch eine plus 1. Und dann weiter hier, 0x0 gibt nichts, minus 1x1 gibt minus x1. Und so geht es weiter. Ja, für das hier, da kommt nur der Beitrag, das ist e minus x2. Und für das dritte minus x3. Und wenn ich schließlich das da aus x, da kriege ich halt raus, das mal das, also x0 Quadrat plus das mal das, gibt mir den Minus ein Minus x1 Quadrat, genauso für die anderen, minus x2. Ja, und dieses Ding hier, dieser Vektor hier, das war Eta Eta Matrix mal X, das ist X mit unteren Indizes und das ist einfach nur das mit der Zeitkomponente, mit dieser nullten Komponente passiert nichts und die drei räumlichen Komponenten kriegen Minus. Das ist aber jetzt erstmal nur eine Notation, an die muss man sich gewöhnen. Und jetzt kommt aber der Witz, jetzt können wir nämlich das da oben, also dieser Boost, der nennt sich Lorentz-Boost, ja, weil die Transformationen, die ein Inertialsystem in ein anderes Inertialsystem, das sich da mit konstanter Geschwindigkeit dagegen bewegt, die nennt man nicht mehr Galilei, sondern Lorentz-Transformationen. Weil der Lorentz hat die gefunden, er hat einfach gefragt, welche linearen Trafos gibt es denn für Raum- und Zeitkomponenten und dann muss man sich noch überlegen, wie sich das elektrische und das magnetische Feld und so weiter transformiert. Hat er herausgefunden, da gibt es halt eine spezielle Sorte linearer Trafos für Raum und Zeit, die die Maxwell-Gleichungen ungeändert lassen. Und hier jetzt wieder speziell nur ein Boost. Ja, und da sehe ich, wie der aussieht. Also ich brauche eigentlich nur mich um diese nullte und die erste Komponente kümmern. Weil mit den 2 und 3, x2 und x3 passiert ja nichts. Die sieht jetzt so aus irgendwie. Wie habe ich die genannt? A1, A2. Ja, das wäre x'0, x'1. Und was muss die jetzt erfüllen? Das Ding nenne ich jetzt Lambda. Für Lorentz Trafo. Ja, was muss die erfüllen? Also wir wollen jetzt nicht nur für diesen Fall für Licht, sondern generell soll gelten, dass x für alle Vierervektoren sind einfach reelle vierdimensionale Vektoren, soll unter dieser Trafo gelten, dass dieses Pseudo-Skalarprodukt, nennt man das, weil das hat alle Eigenschaften von einem Skalarprodukt, also es ist linear bezüglich x und y, aber es ist nicht positiv definiert, weil ich habe halt hier diese negativen, also x² kann auch negativ werden oder 0. Hier für so ein Lichtsignal wird es 0. Und ich verlange jetzt halt, dass bezüglich dieser Lorentz-Transformation halt dieses Produkt ungeändert bleibt. Weil wenn das so ist, dann folgt aus der Gleichung natürlich sofort die, weil es gilt ja für alle Vektoren. Und dann, ja gut, jetzt gucken wir mal, wenn ich das jetzt in Komponenten schreibe, was bedeutet das? Ja, also wir haben gesagt, dass x' das ist Lambda mal x. Und das y' ist, Vorsicht, hier muss ich immer aufpassen, Lambda transponiert. Ja, ich will ja ein Skalarprodukt haben, also Lambda also x' transponiert eta y'. Und x' ist halt Lambda x als Ganzes transponieren. Das y ist Lambda y. Ja, und jetzt erinnern Sie sich, transponiert irgendwelche Matrizenprodukte oder Matrix-Vektorprodukte, transponiert gibt das Produkt der transponierten Größen, aber in umgedrehter Reihenfolge. Also sieht es so aus. Und die Klammern brauche ich nicht, weil Matrixprodukte immer assoziativ sind. Kann ich das beliebig klammern und ich klammern das mal so. Weil jetzt sehe ich, aha, also das sieht ja aus, diese rechte Seite, die ich da hergeleitet habe, sieht genau aus wie die. Und das soll für alle Vektoren gelten, ja? Also für alle vierdimensionalen Vektoren x und y. Also folgt, dass die Matrix, die zwischen dem x transponieren und dem y steht, die muss auf beiden Seiten gleich sein. Also das hier und das hier, dies muss gleich sein. Also, Eta ist Lambda transponiert, Eta Lambda. Na gut, jetzt ist wieder alles nur Fleißaufgabe. Jetzt x'en wir das aus. Also mein Lambda ist diese Matrix, also machen wir mal. Das Eta ja, eigentlich müsste ich alle vier hinschreiben, aber da stehen dann nur Einsen. Ja. Also hier minus 1, und das ändert sich aber nichts. Also ich lasse es mal mit den zweidimensionalen gut sein, damit wir nicht gar so viel schreiben müssen. So, Lambda transponiert. Transponierte von der Matrix ist die Spalten von der alten Matrix, sind die Zeilen von der neuen. Also steht hier A1, A3. Ja, das ist die Spalte jetzt als Zeile geschrieben und die Spalte nur ich als die zweite Zeile, A2, A4. Kann auch sagen, man spiegelt die Matrix an dieser Diagonalen hier, also einfach A2 und A3 werden vertauscht. Dann das Eta, das ist immer 0, minus, 1 und minus 1 auf der Diagonalen. Und hier steht halt die ursprüngliche Matrix, A1, A2, A3, A4. Naja, gut. Können Sie sich schon mal überlegen, bei einer Drehung wäre das alles genau gleich, nur stünden hier Einsen, keine Minuseinsen. Was bei einer Drehung rauskommt, ist klar, weil die lassen das normale Skalarprodukt invariant. Da kommen dann halt so Cosinus und Sinus mit dem Drehwinkel raus. Und sowas Ähnliches finden wir jetzt hier auch. Und dazu x'en wir das nochmal jetzt aus. Also erstmal habe ich hier links stehen diese Matrix, Eta, da auf die zwei relevanten Komponenten da für x0 und x1 reduziert. Und jetzt muss ich das hier ausmultiplizieren. Also Fangen wir an, also hier A1, sonst nichts. Also da kommt schon mal ein A1. Nächstes, A3 plus nichts, also A3. Nix minus A2. Dann das letzte, 0 mal ist nix, minus A4. Ja, und da steht nochmal die ursprüngliche Matrix. Gut, weiter. A1 Quadrat Was habe ich falsch gemacht? Irgendwo muss ein Min, fehlt ein Minus. Hier muss ich multiplizieren. Ha. Nochmal, A1, das stimmt. Hier kommt raus minus, das ist, was mir gefehlt hat. Genau. Ich habe einfach das falsche Ding. Dann hier ein Plus. Und da auch ein Plus. Also Sie sehen, die Reihenfolge ist beim Matrizenmultiplizieren immer wichtig. Da kommt auch ein Minus. Genau. Jetzt stimmt es auch, hier nicht Minus, es sind halt vier Zahlen. Ne? Also gut, jetzt A1 Quadrat minus A3, jetzt bin ich happy. A1 Quadrat minus A3 Quadrat. A1 A2 minus A3 A4, ja, also das mal das und das mal das. Dann das A1, A2. Nochmal langsam, langsam, langsam. A1, A2, doch, minus A3, A4. Und hier A2 Quadrat minus A4 Quadrat. Da sehen Sie da, was da passiert. Ja, das sind einfach dieses komische Pseudoskalarprodukt der Spaltenvektoren. Also bei der, beim, der ersten oder der 0-0-Komponente steht das Quadrat von dem Vektor, das ist A1 Quadrat minus A3 Quadrat. Hier steht der Vektor, Minkowski-Produkt der Vektor, das ist A1, A2 minus A3, A4. Ja, und hier unten stimmt es auch. Also das ist eigentlich, kann man sich leichter merken, also das passt. Und jetzt, na gut, das haben wir ja jetzt, ja gut, das haben wir ja hingeschrieben, das soll 1 minus 1 sein. Na gut, jetzt können wir mal überlegen. A1 Quadrat, fangen wir mit der Gleichung hier an. Also diese Komponente muss gleich dieser Komponente sein. Also hier das Orange. Ne? Da kommt einfach raus A1 Und jetzt können Sie mal, denken Sie mal nach, wenn hier jetzt stünde A1 Quadrat plus A2 Quadrat gleich 1, da wissen Sie, da können, ja, das muss ich ja irgendwie parametrisieren können. Und dann irgendwas Quadrat plus irgendwas Quadrat gleich 1, da, das muss Ihnen sofort klar werden, das kann nur sein. Ein mit einem Winkel. Ne? Dann habe ich das Ding hier, da habe ich einen Parameter, ja, A1 kann ich erstmal frei wählen, muss natürlich vom Betrag kleiner A1 sein, weil das hier ist sicherlich, A² ist immer größer gleich 0. Und naja gut, wenn ich das so mache, dann stimmt das immer. Also habe ich hier jetzt die Gleichung parametrisiert mit einem Parameter. Jetzt habe ich hier leider kein Plus, sondern ein Minus. Und da gibt es auch Funktionen. Erinnern Sie sich noch? Haben wir, glaube ich, im vorletzten Semester mal gemacht, diese ganzen Funktionen, die wir da mal durchgegangen sind. Da gab es nämlich diese Hyperbelfunktionen. Und das ist der Witz. Also es gibt tatsächlich, jetzt kann ich das sehr ähnlich machen, und das ist der Cosinus Hyperbolicus. Da nenne ich das Ding Eta. Genau, und damit es schöner wird, mache ich das A3 minus Sinus Hyperbolicus Eta. Ja, dann kriegen Sie hier raus Cosinus Hyperbolicus Quadrat Eta minus Sinus Hyperbolicus Quadrat Eta. Das Minus geht ja weg beim Quadrieren und das gibt halt immer 1. Ja, also nochmal zur Erinnerung, diese Hyperbelfunktionen, die waren halt spezielle Kombinationen von Exp und Minus, Exp minus Eta. Sinus Hyperbolicus war derselbe Spaß, nur mit einem Minus. Na, da können Sie sich überlegen, wenn Sie das hier jetzt also das zum Quadrat und das zum Quadrat addieren, werden Sie sehen, da kommt 1 raus. Also nicht addieren, Sinus, Cosinus Hyperbolicus Quadrat Eta minus Sinus Hyperbolicus Quadrat Eta ist 1. Nochmal zur Erinnerung, wie sehen die aus? Die hier in so einem normalen Plot male. Hier Eta und hier weiß ich. Ja, der Cosinus Hyperbolicus, der sieht ähnlich aus wie eine Parabel, ist aber keine. Und der Sinus Hyperbolicus, der sieht sehr ähnlich aus. Für große Eta kann man immer das hier vernachlässigen und dann ist es einfach das Gleiche. Also der wird hier gleich, fängt hier mit einer Steigung 1 an. Ist antisymmetrisch. Ja, und hier asymptotisch geht das wie hier, das fängt dann so an, halt eine andere Farbe. Ja, asymptotisch geht das wie für große Eta kann man den vergessen, dann steht exp Eta halbe. Oder ein halb exp Eta. Und für exp für Eta gegen minus unendlich kann man den vernachlässigen. Da geht der Cosinus Hyperbolicus wie ein halb exp minus Eta. Also das sieht so aus. Und der Sinus Hyperbolicus für Eta gegen Minus unendlich geht gegen Minus ein halb Exp minus Eta. Dann sieht es so aus. Irgendwie so. Quatsch. Der schneidet die Achse bei minus ein halb. Geht hier gegen 0. Ach so, und das Orangen ist halt der Sinch. Nur damit Sie noch mal eine Vorstellung haben, wie die aussehen als Kurven. Aha, naja, gut, da haben wir jetzt ja schon mal, da haben wir jetzt ja schon mal zwei von den dreien. Gut, dann zur nächsten. Die Gleichung und die sind einfach dasselbe. Ja? Das ist, weil das so schön symmetrisch alles ist. Also wenn ich die erfüllt habe, dann, ja gut, da steht genau das Gleiche. Dann habe ich die auch erfüllt. Also das Blaue liefert mir A1, A2. Ja, also A2 kenne ich noch nicht. Also gut, A1 ist Cosin, also A2 Cosinus Hyperbolicus Eta minus A3 kenne ich. Gibt mit dem Minus zusammen ein Plus. Mal A4. Das gibt 0. Und schließlich habe ich noch eine dritte Gleichung. Orange habe ich schon vergeben. Ja, die beiden müssen gleich sein. Also die gelbe Gleichung liefert mir dann A2. Minus 1. Wie machen wir das am dümmsten? Ja, gut. Ich kann ja mal das, ich schmeiß mal das A2 aus der Gleichung raus. Dazu benutze ich die Gleichung. Also hieraus folgt, wenn ich das nach A2 auflösen will, muss ich das hier rüber schaffen. Sinus Hyperbolicus Eta und dann noch durch Cosinus Hyperbolicus Eta teilen. Naja, wenn es einen Sinus und einen Cosinus Hyperbolicus gibt, gibt es auch einen Tangens Hyperbolicus. Also so wie bei den Winkelfunktionen, der Tangens Sinus durch Cosinus ist es jetzt der Tangens Hyperbolicus. Halt das entsprechende mit den Hyperbelfunktionen. Den male ich Ihnen auch gleich noch hin. Jetzt machen wir das hier aber erstmal fertig. Ja, dann schmeiße ich das mal raus, also das A2 setze ich jetzt hier ein. Da kriege ich ein A4-Quadrat, steht hier auch. Und dann ein Tangens Hyperbolicus Eta im Quadrat minus 1 und das soll gleich sein minus 1. Den ganzen Spaß kann ich wegtun. Oder mit anderen Worten, das A4 Quadrat, das habe ich jetzt. Also einfach nach A4 Quadrat auflösen. Ja, das Minus, ich mache hier ein Minus hin. Also ich drehe das um, dann steht da ein Plus 1, also so. Na gut, das können wir jetzt aber ausxen. Bisschen unhandlich, also tue ich das hier erweitern mit Cosinus Quadrat Eta, also hier oben Cosinus Hyperbolicus Quadrat Eta. Und da sehen Sie wieder, das ist wieder die 1 da unten, Cosch Quadrat minus Sinch Quadrat. Naja, jetzt weiß ich ja schon mal, dass das A4 gleich Plus oder Minus Cosinus Hyperbolicus Quadrata ist. Frage ist, was ist dieses Vorzeichen? Das können wir aber rausfinden, denn, erinnern wir uns nochmal, das war ja diese Transformationsformel x' oder C mal T' Na gut, dann x'en wir es mal aus, also A1ct plus A2x1 und hier unten steht naja, jetzt muss erzähle ich das denn am besten? Also das kann ich an der Stelle noch gar nicht wirklich gut machen. Also gucken wir mal, was das hier bedeutet physikalisch erst. Also Ursprung von Sigma Strich, also der räumliche Ursprung, ja, das ist x1 Strich gleich 0. Und das heißt hier halt, der Ursprung in dem ungestrichenen System, der erfüllt die Gleichung x1 gleich minus A3 durch A4 C mal T. Und jetzt, na gut, jetzt bewegt sich halt das gestrichene Bezugssystem gegen das ungestrichene mit V. Also muss das gelten. Ja. Daraus folgt, A3 durch A4 ist minus V durch C. Und das nennen wir Beta. Also gut, wir müssen uns noch über das Vorzeichen gleich noch Gedanken machen. Jetzt rechnen wir aber erstmal A3 aus. Wo ist A3 am gescheitsten? Ach nee, A3 haben wir ja schon. Ja, das ist doch fein. Das A3 haben wir schon. Das war minus Sinus hyperbolicus Eta. Und hier hatten wir plus oder minus Cosinus hyperbolicus Eta. Also das ist minus oder plus. Tangens hyperbolicus Eta. Also das haben wir schon mal. Was fehlt uns denn eigentlich noch da? Das A2. Genau, A1, A3 haben wir, A4 haben wir bis aufs Vorzeichen und A2 fehlt uns noch. Da nehmen wir am dümmsten die Gleichung. Ja, das A2 ist durch Cosinus hyperbolicus Eta und jetzt ja gut, das A4 war aber plus minus, also steht hier minus plus Sinus hyperbolicus Eta. Jetzt müssen wir diese Vorzeichen sortieren. Jetzt ist klar, wenn ich das V ganz klein mache, dann wird auch das Eta ganz klein, ja, weil hier dieser Tangens hyperbolicus der sieht so aus, der geht los bei der 0 mit einer Steigung 1 und naja, jetzt können Sie sich denken, wenn ich da den Sinus hyperbolicus durch den Cosinus hyperbolicus, dann geht der gegen 1. Ja, weil halt Sinus hyperbolicus und Cosinus hyperbolicus, die gehen beide wie ein halb e hoch Eta für große Eta, beziehungsweise der Cosinus hyperbolicus geht immer so und ja. Der Cosinus hyperbolicus geht auch wie plus e hoch minus Eta für große, kleine, also für minus unendlich Eta und Sinus hat ein Minus, also ist der auch eine antisymmetrische Funktion, die so aussieht. Also hier ist 1 und das ist der Tangens hyperbolicus Eta. Ja gut, und für kleine Eta können Sie sich ja ausrechnen aus dem, also können ja Taylor-Entwicklungen machen. Ableitungen können Sie leicht bilden. Also das hier gilt und dann ist das ungefähr, ja, das ist dann. Wie kriege ich Ihnen jetzt diese Vorzeichen erklärt? Schreiben die mal hin, diese Trafos. Das hier kann weg. Das ist eigentlich, ach nee, das ist ja eigentlich ganz einfach. Also, ich habe jetzt eindeutig, bis auf dieses komische Vorzeichen, habe ich jetzt eigentlich eindeutig diesen Boost parametrisiert. Und ich weiß sogar auch schon die Physik von dem. Muss ich Ihnen das nur noch ordentlich hinschreiben. Also, was wir bis jetzt haben, ist dieses Lambda. Ja, die Physik erkläre ich Ihnen gleich. Also,
stimmt, was hat das jetzt mit dem Licht zu tun? Das habe ich ganz vergessen.
Kommt gleich, keine Panik. Jetzt schreiben wir das erstmal hin. Also das A1 hatten wir, das war Cosinus hyperbolicus Eta. A2 das A3 das war minus Sinus hyperbolicus Eta und das A4 war plus minus. Und jetzt ist klar, also das Tangens hyperbolicus Tangens hyperbolicus Eta, das ist gleich minus Beta mal minus Plus, also Plus minus Beta. Und Beta ist V durch C. Also praktisch die Geschwindigkeit von dem einen Inertialsystem gegen das andere gemessen in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit. So, aber jetzt das Vorzeichen kann ich ganz einfach rausfinden. Was muss denn rauskommen, wenn die Geschwindigkeit 0 ist, dieses V? Dann bewegt sich gar nichts. Dann ist Sigma gleich Sigma Strich, ja, also für Eta gleich 0. Muss rauskommen, dass gar nichts passiert. Und gar nichts passieren heißt Matrix 1, ne, also Einheitsmatrix. Ja, wenn ich hier Eta gleich 0 einsetze, der Cosh ist 1 und der Sinh ist 0. Und da sehen Sie es. Ja, da steht hier also ist das obere Vorzeichen richtig. Also ist das A4 plus Cosinus hyperbolicus Eta. Und dann haben wir es geschafft. Also ist das Lambda endgültig. So, jetzt haben wir das, wunderschön, aber jetzt ist die Physik irgendwie verschüttet gegangen. Jetzt gucken wir es uns an. Also jetzt können wir ja das da oben nochmal hinschreiben. Also das, ja, was hatte das mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun? Oder dass mein Licht sich immer gleich ausbreitet, ja, mit derselben Geschwindigkeit c. Naja, wir haben halt gesagt, dieses Skalarprodukt, da dieses komische mit dem Minus, mit diesem Eta da statt der Einheitsmatrix, das muss ungeändert bleiben unter den Trafos. Und wenn ich das habe, dann ist tatsächlich, einerseits habe ich eine lineare Trafo zwischen den Koordinaten. Also hier so eine Matrix. Andererseits weiß ich aber, dass c Quadrat t Strich Quadrat minus x Strich 1 Quadrat gleich ist ct Quadrat minus x1 Quadrat. Und das ist halt für das Licht 0. Und das heißt, mein Lichtblitz, der ist auch, wenn er von einer bewegten Lichtquelle ausgeht, eine Kugel, entsprechend halt der Lichtgeschwindigkeit. Ja, wenn das bei t gleich 0 beim Ursprung losläuft, ist in beiden Koordinatensystemen diese Lichtfront bei x1 gleich c mal t beziehungsweise x1' gleich c mal t'. Und das passt zusammen nur, weil sich auch die Zeiten transformieren. Ja. Machen wir das. Also dann haben wir hier c mal t Cosinus hyperbolicus eta minus x1 Sinus hyperbolicus eta. Dann minus ct Sinus hyperbolicus eta plus und das ist jetzt halt ein bisschen unanschaulich. Jetzt müssen wir das interpretieren. Also wie ist das? Der Ursprung, also der räumliche Ursprung, von Sigma Strich, der muss ich in Sigma betrachtet mit einer Geschwindigkeit v in die x-Richtung bewegen. Wie kriegen wir es raus? Naja, der Ursprung ist x'1 gleich 0. Und nach unserer Formel hier folgt daraus x1 cos eta minus ct sin eta gleich 0, oder jetzt löse ich das nach x1 auf. Ja, und da steht hier ct sin eta durch cos eta und das ist aber tan eta. Ja, und das muss aber sein v mal t, weil das ist gerade meine Geschwindigkeit. Ja, Geschwindigkeit von Sigma Strich relativ zu Sigma, also gemessen in Sigma. Oh. Daraus kommt raus, was da schon steht. Jetzt hätte ich mir aber hier sparen können. Na gut, man lernt nie aus. Daraus folgen schon mal zwei schöne Sachen. Also erstmal, was auffällt, ist, schreiben wir es erstmal hin, also jetzt habe ich diese komischen Hyperbelfunktionen da, die habe ich jetzt da schon irgendwie jetzt physikalisch im Griff, weil jetzt weiß ich, dass dieses Tangens hyperbolicus eta v durch c ist. Das nennen wir Beta, weil das kommt dauernd vor. Aber was sagt denn das? Das Tangens hyperbolicus eta, der Betrag davon, ja, wir hatten, das habe ich gerade wieder weggewischt, dieser Tangens hyperbolicus, der sieht halt so aus. Jetzt kann ich hier schreiben Beta. Ja, der sieht so aus, der fängt hier mit einer Steigung 1 an und es läuft monoton gegen plus 1 und minus 1. Aha, der Betrag von dem ist also immer zwischen, also der Tangens hyperbolicus ist also immer zwischen minus 1 und 1. Und daraus folgt meine Relativgeschwindigkeit v, die kann nicht beliebige Werte annehmen. Ja? Dieses Beta muss sein kleiner als 1. Das heißt, wenn das Sinn machen soll mit den zwei einsteinischen Postulaten, also dass einerseits, dass es Inertialsysteme gibt, und wenn ich dann daraus folgt halt wie in der Newtonschen Mechanik, dass wenn ich von einem Bezugssystem in ein anderes, das ich mit konstanter Geschwindigkeit dagegen bewegt, transformiere, habe ich eine lineare Trafo. Und andererseits soll aber die Lichtgeschwindigkeit die gleiche bleiben für dasselbe Lichtsignal. Und ja, dann erstmal transformiert sich die Zeit auch mit, nicht nur der Ort wie in den Galilei-Trafos, aber ich kann auch nicht beliebig schnell sein, ja? Weil Beta kleiner 1 heißt, der Betrag von V muss sein kleiner als C. Also es macht keinen Sinn, dass sich irgendwas gegen ein Inertialsystem schneller als C bewegt. Kann gleich C sein, dann ist es aber wie so ein Lichtpuls. Das ist eigentlich das Einzige, was ich in der Natur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann. Das war das eine. Und das andere ist, jetzt kann man diese Lorentz-Trafo da mit Hilfe von diesem Beta ausdrücken, mit den also statt diesem komischen unphysikalischen Cosinus und Sinus hyperbolicus Eta wollen wir das jetzt als Funktion von diesem V bzw. diesem Beta schreiben. Und ja, wie kriegen wir das raus? Also wir wissen, Tangens hyperbolicus Eta ist Sinus hyperbolicus Eta durch Cosinus hyperbolicus Eta. Wir wissen, der Cosinus hyperbolicus, also jetzt nochmal das Entscheidende waren diese Beziehungen. Das ist fast wie bei den Winkelfunktionen, nur wegen dem mit dem Minus. Das kam halt rein, weil wir dieses Minus auch bei dieser komischen Pseudo-Skalarproduktmetrik da hatten. Und naja, gut, und weil ich weiß, der Cosinus hyperbolicus ist größer als 0, folgt hieraus eindeutig, ohne Vorzeichen, wir, das hier. Ja, ich bringe das einfach rüber. Also der Cosinus hyperbolicus Quadrat ist 1 plus Sinus hyperbolicus Quadrat. Dann weiß ich, der Cosinus hyperbolicus ist positiv, also brauche ich die positive Wurzel. Und damit steht hier naja, dann klar, der Tangens hyperbolicus ist halt negativ für Eta kleiner 0, genau wie der Sinus hyperbolicus, und der ist immer positiv. Also das passt schon. Da kann ich jetzt getrost quadrieren. Die Vorzeichen kann ich nachher wieder sortieren. Einfach die Gleichung quadriert und dann kommt halt raus, jetzt will ich einen Sinus hyperbolicus ausdrücken durch den Tangens hyperbolicus, weil da weiß ich ja, was der mit meinem physikalischen V zu tun hat. Also machen wir mal. Das heißt, das kann ich gleich als Beta Quadrat schreiben, dann habe ich nicht so viel Arbeit. Also lösen wir es halt auf. Beta Quadrat ich multipliziere das einfach hier hoch. Ich dann bringe ich mal alles mit dem Sinus hyperbolicus auf die eine Seite und den Rest lasse ich da. Also habe ich Beta Quadrat. Ja, der steht schon da, also 1 und dann minus Beta Quadrat. Also ist jetzt muss ich wieder die Wurzel ziehen. Habe ich wieder das Vorzeichenproblem, aber das ist ganz einfach, weil ich weiß, wenn das Eta größer 0 ist, dann ist V durch C oder Beta auch größer 0 und wenn Eta kleiner 0 ist, ist Beta auch kleiner 0. Also das ist halt, ob sich das Sigma-Strich in plus x oder in minus x Richtung bewegt. Das sagt mir das Vorzeichen von dem V bzw. dem Beta. Also hat Eta dasselbe Vorzeichen wie das Beta und damit ist eindeutig, dass die Wurzel ohne irgendein Minus sein muss, also Beta. Und dieses Ding hier, das 1 durch diese Wurzel, das kriegt einen Namen. Ja, das nennt sich Lorentz-Faktor. Werden Sie nächstes Jahr, heute schaffen wir es nicht mehr, aber nächstes Mal lernen wir, warum der so wichtig ist. Wahrscheinlich haben Sie ja schon mal, haben Sie schon mal Relativitätstheorie gehört, was? Ja, ja, gut. Sie können das auch ganz anders machen, aber ich finde es viel länglicher und viel komplizierter. Also es gibt in dem alten, wie heißt da dieses Schulbuch, wo der alte, nee, da ist sogar das neue noch gut, also das halbneue, wie heißt denn der Metzler, da ist eine ganz andere Herleitung drin, wie diese Transformation, diese Lorentz-Trafo aussieht. Die ist aber, ich finde, die ist komplizierter. Die hat nur den Vorteil, dass sie das physikalischer aufzieht als diese Mathematik hier. Ich mache es andersrum. Ich habe jetzt die Lorentz-Trafo und daraus lässt sich all dieser Kram herleiten, den Sie wahrscheinlich kennen, dass die Zeitmessungen hängen von, oder die wie eine Uhr tickt, hängt von der Bewegung der Uhr ab. Und dieses Gamma, das ist einfach der Zeitdilatationsfaktor von einer bewegten Uhr. Ja, wenn sich eine Uhr mit V bewegt, dann sehen Ticks aus mit einer Uhr, gleichartigen Uhr, die zu mir ruht, sind die Ticks um den Zeitfaktor länger. Das leiten wir aber am Dienstag dann her. Jetzt nur das hier noch fertig. Tschüss. Jetzt das Kosch. Brauchen wir ja noch das. Da wende ich wieder meine tolle Formel an. Sinch kenne ich jetzt. Das ist mein Gamma. Beziehungsweise ich schreibe es gleich so hin. Das wäre unsinnig, aber es ist ja Beta mal Gamma, also Beta durch die Wurzel. Und dann, ja gut, wenn ich das da hochbringe, also ist der Cosinus hyperbolicus gleich Gamma. Jetzt können wir unsere schöne Gleichung nochmal hinschreiben. Ct-x-1 ist gleich. Ach, jetzt ist es wieder weg. Also glauben Sie mir, das war der c mal t Cosinus hyperbolicus, das ist aber Gamma, minus x1 Tangens-Hyperbolicus Eta, das war Beta mal Gamma. Und hier stand minus Sinch, also Beta mal Gamma. Plus Gamma mal x1. Oder halt, wenn ich das jetzt auflöse nach T', muss ich die Gleichung nach, das Gamma steht vor allem, muss ich alles durch C teilen, also habe ich hier T minus Beta durch C x1. Das x'1, das ist Gamma, das schreibe ich jetzt so rum, das x1 erst hin. Minus Beta mal C ist aber V. Und da sehen Sie schon, das macht Sinn, denn für, wenn das Beta sehr viel kleiner ist als 1 oder halt diese Relativgeschwindigkeit sehr viel kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit, dann folgt Gamma können Sie sich von überzeugen, wenn ich da Taylor-Entwicklung mache, ist das Gamma 1 plus Beta Quadrat halbe und das Beta Gamma ist dann entsprechend Beta plus O, also Größenordnung Beta hoch 3. Und daraus folgt halt für den Fall, wenn ich alles vernachlässige, also nur die linearen Terme in Beta mitnehmen, dann kann ich das Gamma 1 setzen, weil es hat ja schon Beta Quadrat als Korrektur. Und dann folgt hier T' gleich T. Und hier steht ein Beta durch C, also V durch C Quadrat. Das ist noch winziger und da kann ich das stehen lassen. Ja. Und das x1', das ist einfach x1 minus V mal T und das ist wieder Galilei. Also für kleine Geschwindigkeiten, wenn ich, oder genauer gesagt, wenn die Relativgeschwindigkeiten zwischen den Bezugssystemen sehr viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit ist, dann gilt wieder der gute alte Galilei. Und das hier, das ist die wichtige Gleichung von heute, das ist der Lorentz-Boost. In die 1-Richtung. Ja, jetzt haben wir da rumgerechnet, habe ich das x2 und x3, aber das ändert sich halt nicht, ne? Und jetzt, naja, das ist schon ganz schön seltsam. Die Zeit transformiert sich mit. Und das analysieren wir dann am Dienstag genauer, was das eigentlich bedeutet. Ich kann ja schon mal verraten, der Clou ist, dass irgendwelche gleichzeitigen Ereignisse, die nicht am selben Ort stattfinden, wenn die in Sigma gleichzeitig sind, dann sind sie in Sigma-Strich nicht mehr gleichzeitig. Und das ist der Witz. Das darf man nie vergessen, dann werden alle paradoxen Sachen, die wir halt nicht gewöhnt sind, weil wir bewegen uns halt nie mit annähernd Lichtgeschwindigkeit, dann lösen sich diese ganzen Paradoxa auf und das ist auch der Grund dafür, warum diese Lorentz-Trafos, warum da die Lichtgeschwindigkeit unabhängig ist von der Geschwindigkeit der Lichtquelle. Ja, dann bis Dienstag. Und nicht vergessen, Dienstag ist die Evaluation. Sie finden das auf, ich schreibe auch noch mal eine Mail, Sie finden das auf der Webseite. Lässt sich wahrscheinlich auch von zu Hause machen.